Das Schöne ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, ist, dass wir wissen dürfen, dass wir Sieger sind. Dass wir zum Siegerteam Jesu gehören, dass wir letztendlich nicht vorneweg alleine rennen müssen und irgendwann siege ich. Nein, sondern wir dürfen Jesus hinterhergehen, der als Anführer dieser Riesenarmee Gottes steht. Und er hat schon längst gesiegt. Und wir dürfen diesen Sieg einfach feiern und sagen, Jesus, ich vertraue dir darin auch meine ganz eigene Lebenssituation an. Heißt es, dass unser Leben, dass wir nur auf Wolke 7 schweben? Nein. Aber wenn wir mit Jesus laufen, dann nimmt er uns an der Hand. Und auch wenn es manchmal schwer ist, er nimmt uns, er geht mit uns diesen Weg. Amen. Und wir siegen mit ihm. Ihr Lieben, wir haben letzte Woche ein bisschen reingehört, was es bedeutet oder die Notwendigkeit, dass wir das Herz des Vaters kennenlernen. Und einer der Grundgedanken war, dass wir letztendlich dieses Waisendasein ablegen aus unserem Leben und dass wir einfach uns freuen mit dem, was der Vater uns zu geben hat. Wir wollen uns freuen in dem Hause unseres Vaters, denn bei ihm ist Freude. Und Waisendasein, dieses ich muss etwas tun, um letztendlich etwas zu erreichen oder um Aufmerksamkeit zu holen, dafür sind wir nicht da, um etwas zu tun, sondern wir sind da, um zu sein. Als Söhne und Töchter zu sein in seiner Gegenwart und letztendlich das Leben so zu meistern oder zu durchleben. Heute werde ich euch ein bisschen hineinführen in die Thematik meine Identität als Sohn oder als Tochter verstehen. Gibt es Söhne hier im Haus und Töchter? Einige, sehr schön. Und alle anderen hoffe ich, dass sie danach das auch sind. Ich möchte starten, ich habe jetzt meinen Clipper nicht dabei, warte mal, ich hole ihn mal. Ja, ich hab's. Ich möchte starten mit einem Text, den wir kennen, das nehme ich so ein bisschen als Basis für heute. Ihr wisst ja, Jesus ist geboren und vor Jesus ja noch Johannes der Täufer geboren, so ein paar Tage vorher. Und er ging in die Wüste und hat den Menschen letztendlich das von dem Reich Gottes erzählt und hat sie zu Buße getauft und so weiter. Und irgendwann kommt dann Jesus aufs Spielfeld. Moment, nach oben, nach unten? Ja, so, genau. Und da heißt es in Matthäus 3, Vers 13 und 17, bis 17, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, den Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Und Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Können wir das mal zusammenlesen, das Letzte? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich was? Wohlgefallen habe. Amen. Wenn wir das Evangelium lesen, okay, eine Frage vorweg. Wer von euch hat schon mal die 4 Evangelien gelesen? Amen. Also eine To-Do-Liste für diese nächste Woche, die 4 Evangelien zu lesen. Fangt mal mit einer an, ja, das reicht erstmal. Lest es mal durch, um letztendlich mal ein bisschen eine Nuance zu bekommen, wer Jesus eigentlich ist. Denn wenn wir das nicht wissen, wissen wir gar nicht, wem wir folgen, oder? Also es ist ganz wichtig, dass wir uns beschäftigen mit Jesus und deshalb lest es da drin. Und in dem Evangelium wird der Dienst, wird das Ziel und werden letztendlich auch die Werke Jesu offenbart. Und die Autoren, die die Evangelien erzählen, sie erzählen von verschiedenen Kameraperspektiven. Du musst sehen, das Leben Jesu ist da. Samuel, komm mal her. Genau. Alexander, kommst du auch mal? Legst mal dein Brötchen zur Seite. Nein. Richard, komm mal auch her. Genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel wir brauchen noch einen. Leo, komm mal kurz. Ja. Der Samuel ist das Evangelium, ist Jesus. Ja? Er sieht doch so danach Alex aus, ne? Okay, dann Alex nach vorne. Im Übrigen, Jesus hatte, ich weiß nicht, ob er blonde Haare hat, ist auch egal. Aber in der Schule wird er gehänselt. Na, Jesus, kommst du mal? Und er wird als Jesus genannt in der Schule, genau. So, was für eine Ehre, ne? Genau. Also, stellt euch mal ein bisschen drumherum aus verschiedenen Winkeln. So. Das da ist Markus, Matthäus, Johannes und ich bin Lukas. Ja? Und wir beleuchten ihn jetzt von verschiedenen Ecken. Okay? Und so müssen wir die Evangelien verstehen. Jesus, laufen wir ein bisschen. Und wir laufen einfach drumherum. Leuchtet, leuchtet, leuchtet. Ihr müsst filmen, filmen, filmen. Und dreht warum darüber da, genau. Ja? Genau. Und jeder, wir beschreiben im Prinzip alle dasselbe, nur jeder hat so ein bisschen anderen Blickwinkel auf das, was Jesus getan hat. Und das ist sehr spannend, das zu wissen, weil ihr werdet ganz viele Stellen sehen, die sehr ähnlich sind, aber doch gibt es ein, zwei Nuancen, ein bisschen anders sind. Und das hängt von dem Kamerawinkel ab, mit dem sie gefilmt haben. Okay? Also die DVDs könnt ihr ausleihen im Himmel dann später. Danke euch. Genau. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Evangelien lesen und nicht nur eins. Sondern wenn du eins hast, dann liest das nächste. Hey, das habe ich doch schon mal da gelesen. Dann gehst du nochmal zurück. Aha, er hat das so gesehen. Interessant, der hat eine andere neue Nuance drin. Oh, der schreibt es aber noch ein bisschen anders. Hier sind zwei Blinde statt nur einer. Das ist ja interessant. Und dann siehst du woanders wieder. Und so entsteht ein Puzzlestein und du bekommst eine Sicht und ein Verstehen, wer Jesus ist. Zumindest eine Nuance davon. Ich glaube, wir werden Jesus erst richtig verstehen, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Aber wichtig ist, dass wir das, was wir hören, da drin in unserem Herzen, dass wir es beherzigen und da drin Schritte des Glaubens gehen, eine Antwort geben. Durch diese Erzählungen werden letztendlich unser Glauben gestärkt, unsere Werte werden gefestigt und unser Handeln wird da drin geleitet. Gott leitet uns durch dein Wort. Amen. Und oft ist es so, dass Jesus in den Evangelien, aber auch in den Briefen des Paulus, er wird uns zu einem Bezugspunkt, als Bezugspunkt dargestellt, hey, ahmt Jesus nach. Und heute wollen wir diesen Punkt der Sohnschaft uns kurz anschauen. Wir wollen uns darauf fokussieren, wie Jesus letztendlich diese Vaterschaft, diese Beziehung zu dem Vater genossen hat. Und wir wollen heute uns mit drei, ja, Wahrheiten beschäftigen aus diesem Leben Jesu, was diese Beziehung zum Vater angeht. Und die erste Wahrheit, die wir uns anschauen wollen, ist, als geliebte Kinder Gottes, andersrum. Ach so, ich muss es ja drehen, so rum. Genau. Als geliebte Kinder Gottes sind wir Ziele oder Zielscheibe der Liebe des Vaters. Klingt komisch, oder? Also ich bin eine Zielscheibe für die Liebe des Vaters. Stell dir mal vor, Gott ist da oben mit seinem Pfeilenbogen. Wo soll ich meine Liebe hinschießen? Er ist nicht Cupido, wie heißt das? Also nicht dieser Engelchen, der Liebe da verbreitet, sondern er ist Gott. Und er hat einen riesen Eimer, also riesen Kübel mit Liebe. Und er wartet, wo ist der Andi? Und dann, okay, so verstehe ich meinen Alltag. Ja? Gott gießt seine Liebe über mich aus. Amen. Also wir sind Ziele der Liebe des Vaters. Und ich lese nochmal diesen Vers. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, das könnte mein geliebter Sohn sein. Steht das da? Nein, da steht, dies ist mein geliebter Sohn. Diese Affirmation oder diese Bestätigung, dies ist mein geliebter Sohn, stellt letztendlich Gott als Vater dar und Jesus als Zielscheibe für seine Liebe, weil er sein Sohn ist. Amen. Und für mich ist das etwas ganz Besonderes, als ich das so gelesen habe, jetzt in den letzten Tagen. Denn das öffentliche Auftreten Jesu in seinem irdischen Dienst, so wie es in Matthäus aufgezeichnet ist, beginnt letztendlich mit der Bestätigung des Vaters in seinem Leben. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich fand das so stark. Jesus hat nicht irgendetwas gemacht vorher, sondern sein Dienst beginnt, indem Gott es bestätigt in seinem Leben. Dies ist mein geliebter Sohn. Und das war in der Tat für die damalige Zeit etwas mindblowing, würde man im Englischen sagen, revolutionär. In den Gedanken, angesichts der jüdischen Kultur, die letztendlich Gott nur als diesen Herrn verstanden haben, der irgendwo ganz weit weg ist, für den man ganz viel tun muss, aber sie haben nicht verstanden oder sie wussten nicht, dass Gott auch Vater ist. Diese Nähe hatten sie nicht. Diese Offenbarung, dass Gott überhaupt Vater war, hatten sie nicht. Und deshalb war Jesus auch bemüht, in jedem Moment, in jedem Gebet, in jeglicher öffentlichen Unterweisung, in dem Gespräch mit seinen Jüngern letztendlich Gott, den Vater, zu offenbaren, dass Gott diesen Wunsch hatte, dass er eine Beziehung haben möchte mit uns, dass wir zu Kinder Gottes werden, dass wir letztendlich Zielscheibe der Liebe des Vaters sind. Und wenn wir so reinschauen vom Anfang an, von der Schöpfung her, dann merken wir, am Anfang war eine tolle Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung, Gott und seinen Kindern, oder? Die war perfekt. Also ich würde es gerne sehen, wie ich da laufe, ne? Und der Geist Gottes läuft mit mir über das Wasser und wir surfen zusammen, ja, und er redet zu mir. Das muss genial gewesen sein. Einfach Gott zu spüren, ihn zu sehen, aber ihn zu hören. Und wie er dann zu mir spricht: Andi, schau mal, da ist ein Tier, gib dem doch mal einen Namen. Und dass man wissen darf, dass mit dem Namen auch eine Funktion des Tieres zusammenhängt, das ist für mich so, boah. Also da Adam hatte eine Schöpfungskraft mitgestaltet letztendlich da drin. Das fand ich genial, zumindest so lese ich das. Aber wie wir wissen, diese Beziehung zu Gott und seiner Schöpfung, zu seinen Kindern, sie wurde durch die Sünde gekappt. Sie wurde zerstört, zerbrochen. Wie gut es ist, dass am Kreuz letztendlich viele tausend Jahre später, als Jesus dann dort gestorben ist, wurde der Preis dafür bezahlt, dass unsere Identität eine Erlösung fand, dass wir als geliebte Kinder Gottes dastehen dürfen, wieder in Verbundenheit mit dem Vater durch Jesus Christus. Und letztendlich, die uns das Recht auch geben, dass unsere Zugehörigkeit zu dieser Vaterschaft Gottes neu beanspruchen können. Jesus ist gestorben am Kreuz, damit ich wieder zum Vater kommen kann, sagen: Hey, ich bin dein Kind. Lesen wir doch mal, was steht in Johannes 1,12. Da heißt es doch: Denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht. Genau. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes zu sein, ist eine Sache des Glaubens, des Annehmens, was er getan hat für uns. Und Jesus ist ja gekommen, wofür? Um uns zu erlösen, zu erretten, zu vergeben, ewiges Leben zu schenken, Verbindung mit dem Vater wiederherzustellen. Hey, wenn wir das annehmen für uns, bekommen wir das Recht, Gott wieder Vater zu nennen, aber zu ihm zu sagen. Amen. Ihr Lieben, wir sind Zielscheibe der Liebe des Vaters. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt in deinem Leben. Dass du, wenn du unterwegs bist in deinem Alter, sagst du: Herr, hier bin ich. Beschenke du mich neu in diesem Morgen. Ich möchte von dir empfangen. Herr, begegne du mir mit dieser Vaterliebe. Der zweite Gedanke, den ich euch teilen möchte in diesem Morgen, ist: Wir sind erreicht worden durch die Gnade des Vaters. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele noch zu kämpfen haben. Das habe ich letzten Sonntag schon ein bisschen erwähnt. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich was? Wohlgefallen habe. Ich finde das wieder spannend hier. Wisst ihr, wie wir unterwegs sind in unserem Alltag generell? Und das ist auch nicht falsch. Es ist so quasi natürlich in uns, dass wir Menschen bestätigen oder validieren für das, was sie tun, für das, was sie gut machen. Wir loben sie und wir sagen: Toll gemacht, oder hey, ich sehe das, weil du etwas erreicht hast. Ist das nicht so? Zumindest auf der Arbeit ist es oft so. Aber auch unter uns Christen ist es häufig noch so, dass wir Menschen validieren für das, was sie tun und nicht für das, was sie sind. Wir würdigen gute Praktiken. Wir freuen uns über ihr gutes Verhalten und so weiter, dass gewisse Ziele erreicht sind, und wir loben dann den Menschen. Aber was ist, wenn nicht? Sind wir da auch den Menschen wohlgesonnen? Haben wir Wohlgefallen an ihnen? Und ich glaube, viele Menschen, aber ja, viele Christen kämpfen auch noch mit diesen Gedanken, ja, ich validiere Jesus oder ich bestätige Jesus als den Sohn Gottes in meinem Leben, wenn er das und das und das und das getan hat für mich. Ansonsten bleibt Jesus so eine Geschichte, Jesus, der ja irgendwann mal gekommen ist und das alles andere, naja, muss ich erst bestätigen in meinem Leben. Ist das nicht so? Dass es unserer Herzenshaltung einem manchmal so ist? Dass wir erst Dinge sehen wollen, bevor wir glauben? Aber das ist nicht Wort Gottes. Sondern beim Wort Gottes geht immer was voran? Der Glaube. Wisst ihr, was interessant ist in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit? Die Bestätigung des Vaters, die Validation des Sohnes da drin letztendlich, findet nicht am Ende des Dienstes Jesu statt, nachdem er alles getan hat und Wunder vollbracht hat und im Gehorsam gelebt hat. Nein, ganz im Gegenteil, die Bestätigung des Vaters kam gleich am Anfang, noch vor den großen Werken und Taten, die Jesus vollbrachte. Ganz am Anfang. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann beginnt erst sein Dienst. Ist das nicht toll? Ich würde es mir wünschen für uns, oder ich wünsche es mir für uns, dass wir da mehr hineinwachsen, gerade mit der nächsten Generation, die kommt, also unsere jungen Leute. Dass wir nicht erst warten, hey, das hast du toll gemacht, hey, ja, ich sehe das und so weiter, sondern dass ich vom Anfang an, bevor sie irgendwas macht, zu sagen, hey, ich sehe in dir einen Mann Gottes. Ich sehe in dir eine Frau des Lobpreises, an deinem Beterin. Ich sehe in dir eine Kriegerin. Ich sehe in dir das, dass man das Leben hineinspricht, dass man den Menschen validiert und sie, ja, sie bestätigt als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter des Vaters, bevor sie irgendwas machen. Weil alles andere kommt aus dieser Identität heraus. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Und nicht erst warten, bis sie dann herangereift sind und 50 sind und immer es noch nicht verstanden haben, worum es geht. Ihr Lieben, dieser Text zeigt auch über uns oder das, was Gott über seinen Sohn ausspricht hier, dass wir nichts und überhaupt nichts tun können, um als Söhne oder Töchter angenommen zu werden und letztendlich somit zur Zielscheibe der Liebe Gottes werden. Ganz im Gegenteil. Alleine durch die Gnade Gottes bin ich Sohn und Tochter. Alleine durch seine Gnade bin ich Sohn und Tochter. Und Gott spricht uns sein Wohlgefallen, seine Liebe zu, weil wir Söhne und Töchter sind. Und deshalb ist es wichtig, dass aus diesem heraus unsere Handlungen mit der Bestätigung der Liebe, die Gott uns gibt letztendlich, und diese Vaterschaft, die wir in Christus, die wir in Gott haben, dass unser Leben damit übereinstimmt. Weil das schon längst am Werk am Kreuz für uns gegeben worden ist oder durch das Werk am Kreuz für uns gegeben wurde. Wir haben es erhalten, diese Vaterschaft in Gott. Mit anderen Worten, wir handeln nicht, um etwas zu sein, sondern wir handeln, weil wir sind. Wir handeln nicht, um etwas zu sein, nach dem Motto, ich tue es etwas, damit ich Anerkennung bekomme, damit ich die Liebe des Vaters, damit ich würdig bin dieser Liebe. Und es gibt viele, die noch so rumlaufen, aber ich muss doch etwas tun. Vergiss diesen Gedanken. Wenn du zu Jesus kommst und du ihn annimmst, hast du das Recht, Kind Gottes zu sein. Du bist Tochter und du bist Sohn. Aber aus diesem heraus, weil du bist, beginnst du zu leben, wie er ist. Aus diesem heraus beginnst du zu lieben. Aus diesem heraus beginnst du zu dienen. Aus dieser Beziehung heraus beginnst du im Glauben und im Gehorsam zu gehen. Alles andere macht keinen Sinn. Das führt zu Frustration, zu Ärger, zu Enttäuschung, zu Burnout und zu ganz vielen Dingen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele Jahre so gelebt. Aber die Beziehung zu Gott ist das Entscheidende. Wir handeln nicht, um etwas zu sein, sondern wir handeln, weil wir sind. Amen. Danke, Herr, für die 5 Leute. Aber immerhin, mit 5 Leuten können wir Erweckung erleben. Das war schon in der ganzen Geschichte so. Und der dritte Gedanke für heute. Als geliebte Kinder zweifeln wir nicht über das, was der Vater über uns sagt. Wir zweifeln nicht über das, was der Vater über uns sagt. Wir kennen die Geschichte, Jesus wurde getauft, die Taube kam und Jesus wurde bestätigt, er wurde validiert da drin. Hey, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und kurze Zeit später, was ist? Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Und er wird in 3 Bereichen seines Lebens versucht, das ist eine ganz andere Predigt. Aber mit diesen Bereichen haben wir alle zu kämpfen. Was interessant ist, und das möchte ich heute betonen hier, und ich lese es mal kurz vor. Und dann wurde Jesus von dem Geist ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und 40 Nächte lang aß er nichts. Als dann der Hunger ihn quälte, also er hatte wirklich Kohldampf, trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass dieser Stein hier zu Brot, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ihr Lieben, wenn Gott etwas spricht, dann ist es genug. Okay? Es gibt kein Aber. Wenn Gott sagt, du bist mein Kind, oft hängt da so ein Kommerchen dran und dann, aber, ja, was muss ich jetzt noch dafür tun und wie soll es weitergehen? 5-mal Bibellese am Tag, Herr, 10-mal Stunden Gebet und so weiter, 50 Tagen Fasten, Herr, und dann bin ich geliebt? Nein. Und wir quälen uns oft mit diesen Gedanken. Ich kenne genug Menschen, die sich damit quälen. Wenn Gott sagt, du bist sein Kind, dann bist du es auch. Wenn Gott sagt, du bist gerettet, dann bist du es auch. Und nicht, oh Herr, ich schäme mich ja so vor dir. Ich bin es nicht würdig. Ja. Du bist mein Kind. Aber Herr, ich habe doch so. Du bist mein Kind. Aber ich kann nicht. Du bist mein Kind. Punkt. Mehr nicht. Punkt. Und alles andere resultiert daraus. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Also wenn Gott etwas über uns sagt, ist es genug. Deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes aufzuschlagen. Was sagt denn Gott über mich? Ich habe nachher noch ein paar Sachen mitgebracht. Bei dieser Gelegenheit, also in diesem Text hier, wird Jesus nach 40 Tagen, also ja, wird Jesus 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste geschickt. Und er wird vom Teufel versucht. Und dieser Teufel, der Widersacher, ich fand das so interessant. Also man kann das so schnell weglesen. Ne? Was sagt er denn hier? Wenn du Gottes Sohn bist, was ist denn gerade eben passiert? In der Taufe hat er was bekommen? Die Bestätigung des Vaters, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder? Und das Erste, was der Feind kommt, er kommt, hey, wenn du Gottes Sohn bist. Er hätte auch sagen können, meine Güte, Jesus, wenn du Wunder tun kannst oder wenn du mächtig genug bist, dann tu doch diese Steine in Brot verwandeln. Das wäre doch eh simpel. Hey, dann wäre die letztendlich die Autorität oder in Frage gestellt worden oder ob Jesus ja ein Wundertäter ist oder sowas. Aber niemals die Sohnschaft. Aber der Feind ist sehr listig und er weiß, wo der Punkt ist, an dem er, wenn er das hat, dann knackt er alles. Und wie oft will der Feind, will der Teufel uns an dem zweifeln lassen, was letztendlich Gott über uns sagt. Und ihr Lieben, er kommt nicht so und sagt, hey, Leo, du bist nicht Sohn Gottes. Das sagt er nicht. Er steht dir ganz viele Schwierigkeiten auf dem Weg, Umstände. Und dann merkst du, du kämpfst damit. Und dann kommen plötzlich ganz viele Zweifel und Gedanken. Kann Jesus wirklich noch heilen? Ist das nicht schon zu spät dafür? Kann Jesus wirklich noch so viel Erbarmen haben mit mir? Ich habe doch schon 1000-mal gesündigt diese Woche. Ich komme nicht raus aus diesem Hamsterrad. Und dann vergisst du, dass du Sohn bist, dass du Autorität hast und dass dir vergeben worden ist und dass Jesus schon längst Sieger ist. Und du vergibst alles, vergisst alles. Und Zweifel kommt und übernimmt dich. Und plötzlich stehst du da und dann bist du verloren, weil du nicht kämpfen kannst. Der Sohn würde jetzt sagen, eigentlich kommt es gleich, hey, du Mann der Lüge da oben oder wo auch immer du gerade bist, ich spüre schon, dass du da bist und dass du mich ärgern willst, aber weißt du was? Das sind alles Lügen. Hau ab aus meinem Leben, du hast keine Autorität. Ich bin ein Sohn Gottes, den es steht geschrieben. Autorität nehmen. Und ich weiß, oder ich denke mal, dass viele von euch das wissen, was es bedeutet, Zweifel zu haben in gewissen Momenten seines Lebens. Und weißt du, was der Feind, das Erste, was der Feind zerstören möchte in deinem Leben, ist deine Identität, wer du bist in Christus. Dass du Sohn und Tochter bist. Das ist das Erste, was der Feind zerstören möchte, denn wenn er das zerstört, dann bist du ein leichtes Opfer für ihn. Dann kann er machen mit dir, was er will. Wisst ihr, der Teufel wusste, wer Jesus war. Und wir lesen das in den Evangelien, deswegen ist es wichtig, Evangelien zu lesen. Da, wo Jesus aufgetreten ist, dann plötzlich die Dämonen, ach du Allmächtiger, ist unsere Zeit schon gekommen, bitte nicht und so weiter. Sohn Gottes. Die wussten, wer Jesus ist. Der Teufel weiß das. Und deshalb geht er direkt zu dem Punkt und versucht, Jesus an seiner Identität zweifeln zu lassen. Und wie oft versucht der Teufel auf derselben Weise, an uns den Zweifel, an dem zweifeln zu lassen, was Gott bereits über unser Leben ausgesprochen hat oder gesagt hat. Aber was ich toll finde, ist, wie Jesus damit umgeht. Die Antwort, die Jesus dem Teufel gab, das sollte uns ein Musterbeispiel sein, macht uns deutlich, dass wir uns von den Worten letztendlich, die Gott uns schon zugesprochen hat, dass wir uns leiten und führen lassen von ihm, ohne an der Identität zu zweifeln, die wir ihn haben, dass wir ihn als Vater haben. Und in der Antwort Jesu, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, glaube ich, ist ja geil. In der Antwort Jesu, da heißt es, ja, im Vers 4, Matthäus 4, Vers 4, da sagt er zu dem Feind, nein. In der Schrift steht geschrieben, oder es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es ging ja um die Frage, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch diesen Stein Brote, ne? Und er sagte, nein, in der Schrift steht geschrieben. Er kannte die Schrift. Er kannte, was der Vater gesagt hatte. Und ihr Lieben, wenn der Feind kommt, ist es wichtig zu sagen, immer wieder neu. Es gibt so eine Geschichte von so einem kleinen Jungen, der abends sich ins Bett gelegt hat. Und der Feind kam immer wieder und hat versucht, in seine Identität zu klauen und hat gesagt, hey, du bist doch nicht Gottes Sohn. Du bist doch nur so ein kleiner Junge. Was hast du denn schon alles getan für Gott? Und dann hat er seine Bibel aufgeschlagen. Hey, es steht geschrieben, schwarz auf weiß. Kannst du das lesen? Ich bin Gottes Sohn. Er ist mein Vater. Und somit war Stille. Weil der Feind hat keine Chance. Wenn du weißt, wer du bist, hat der Feind keine Chance. Du wirst zwar spüren, dass es ungemütlich gerade ist, aber er hat keine Chance, dich umzuhauen. Amen. Ihr Lieben, das ist sowas von wichtig, zu wissen, wer wir sind. Und es ist sowas von wichtig, zu wissen, was steht im Wort Gottes? Was hat Gott gesagt? Was hat Gott in mein Leben ganz konkret reingesprochen? Was steht denn da drin, wer ich eigentlich bin? Denn wenn du das weißt, dann hast du, das ist so wie so ein riesen Airbag, sage ich mal, der um dich da ist, der ein Schutz in deinem Leben ist. Und wenn der Feind kommt, dann machst du boing und er schleudert zurück. Weil er hat keine Chance in deinem Leben. Aber es ist wichtig, dass du weißt, was da drin steht. Nimm das Wort Gottes in deine Hand und iss es. Im Alten Testament wird oft diese Sprache genommen, dass wir das Wort essen sollen, dass es wie Honig runtergeht. Nimm es und verzehre es, meditiere drüber. Was sagt denn Gott über mich? Und ich weiß, dass viele noch zu kämpfen haben mit diesen Gedanken oder mit dieser Offenbarung, dass ich Sohn und Tochter bin. Aber ich glaube, das ist das, was Gott heilen möchte in letzter Zeit in unserer Gemeinde. Dass wir wissen, wer wir sind. Und dann werden wir beginnen zu siegen. Und wenn die Umstände kommen, die schwierigen Umstände, werden wir lernen zu kämpfen. Und du wirst merken, hey, mit jedem Kampf wirst du kräftiger, du wirst stärker und du wirst mutiger, auch den Feind richtig Einhalt zu gebieten, da wo es dran ist. Als Söhne und Kinder Gottes sind wir Zielscheibe der Liebe des Vaters. Nimm dieses Bild mit. Gott schickt einen Kübel voller Liebe, jeden Tag ist auszugießen vor dir. Jesus, hier bin ich. Danke, dass ich dein Sohn bin. Danke, dass ich deine Tochter bin. Und dann badest du da drin in dieser Liebe Gottes. Amen. Wir sind erreicht worden durch die Gnade Gottes, weil er gnädig ist. Und Gott bestätigt uns, bevor wir irgendetwas tun, sagt er, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich liebe dich, habe Wohlgefallen dir, hey, du bist gerecht gesprochen, hey, du bist so, so vieles mehr. Und ich werde gleich noch ein paar Zettel austeilen, dann werdet ihr gleich sehen, was da alles drin steht. Und habe keinen Zweifel an dem, was Gott, der Vater, über dir sagt. Das ist so wichtig. Und wenn Gott spricht, dann macht das wie Maria. Sie wurde schwanger damit, also in ihrem Inneren. Sie bewegte das in ihrem Herzen, heißt es im Wort Gottes. Bewege das Wort, das Gott zu dir spricht. Lass es lebendig werden in dir. Und dann gehe Schritte des Glaubens, sagen, Herr, du hast gesagt, also hier bin ich. Herr, du hast gesagt, also hier stehe ich. Herr, du hast gesagt, hier bin ich, gebrauche mich. Und er wird es tun, aber aus der Liebe heraus und nicht aus dem Tun heraus, sondern aus der Beziehung heraus. Amen. Wisst ihr, die Art und Weise, wie wir unsere Identität aufbauen, bestimmt unsere Position angesichts der Herausforderung des Lebens. Wenn deine Identität aufgebaut ist, dass du leisten musst, um irgendwas zu sein, dann wirst du zu dem Punkt kommen des Lebens, wo die Herausforderungen kommen und du wirst hinfallen. Du wirst ausbrennen, du wirst müde werden. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du standhaft stehen, hey, die Situationen sind nicht einfach, aber Herr, danke, dass du ein Gott der Weisheit bist. Danke. Ja? Jesus wusste, dass er Sohn ist, aber er verhielt sich auch wie ein Sohn. Das heißt, er war nicht nur informativ unterwegs, oh toll, dass du es mir zugesprochen hast, das ist echt spannend, Jesus, er Gott, aber hier auf der Erde ist es doch ein bisschen anders als da oben im Himmel. Ne? Es gibt keinen Champagner, 5 Sterne und so weiter, sondern es ist gerade nur 1 Sterne. Ne? Also wir müssen hier ein bisschen was anderes machen, ich kriege das schon hin. Nein, das hat er nicht gemacht. Jesus war ein Sohn und er verhielt sich auch als Sohn. Er lehrte wie ein Sohn, er betete wie ein Sohn, er lebte wie ein Sohn. Und ich möchte, dass wir das lernen in den nächsten Monaten, dass wir nicht nur erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, sondern dass wir auch dementsprechend als Kinder Gottes leben lernen. Und dass wir Ende des Jahres zurückschauen können, sagen können, hey, das war ein siegreiches Jahr. Nicht, weil ich gut gekämpft habe, sondern weil ich Sohn bin und weil ich Tochter bin und weil ich einen Vater im Himmel habe, dessen Zielscheibe der Liebe ich bin. Amen? Und das gilt nicht nur für dich, sondern es gilt auch für deine Kinder, für deine Familie, aber dazu sehr wahrscheinlich nächste Woche.